Und jetzt um Punkt 18 Uhr sagen wir wieder schönen guten Abend, liebe Freundinnen des linearen Live-Radios. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des LoRa-Magazins, sagt Thilo Ruf. Das Schwerpunktthema Kulturpolitik der kommenden Stunde setzt unser bayerischer Kunstminister höchst selbst.
Eine Oper ist eben nicht nur eine Oper, eine Bücherei nicht nur eine Bücherei und ein Museum nicht nur ein Museum, sondern es sind immer auch Orte der Begegnung, ja vielleicht sogar des demokratischen Diskurses. Und diese Einrichtungen dann auch nicht nur am Abend, im Falle eines Musiktheaters zwischen 19 und 23 Uhr geöffnet zu haben, oder ein Museum, das dann um 17 Uhr schließt und dann ist Schluss, sondern Einrichtungen zu haben, wo quasi die ganze Woche, und zwar von früh bis spät, das Leben tobt. Das ist die ganz konkrete Vorstellung und die wird auch baulich einfließen.
Sagt Kunstminister Markus Blume und will die Museen speziell in München stärker öffnen für neues Publikum und Nutzungen. Gute Idee, kann durchaus sein, aber nur, wenn sie auch gut umgesetzt wird. Dazu gleich mehr. Weiterhin im Programm, gekommen um zu bleiben. Der österreichische Anbieter Westbahn fährt mit dem Fahrplanwechsel von München bis nach Stuttgart. Wir konnten vorab bereits mitfahren. Im heutigen Kommentar erinnern wir daran, dass die kommenden alkoholseligen Feiertage ein Riesenproblem für psychisch kranke Menschen und alkoholkranke Menschen sein können. Doch es gibt auch Hilfsangebote. Und nochmal Kultur. Münchner MuseumsmacherInnen nehmen politisch kein Blatt vor dem Mund, Teil 2. Außerdem haben wir neben Programmvorschau und Veranstaltungstipps am Ende der Sendung wieder einen Verbrauchertipp, diesmal zum Saisongemüse Kürbis. Wir starten aber mit den aktuellen Meldungen.
Die Nachrichten bei LoRa München.
EU-Abgeordnete Demirel warnt vor Machtkampf in Syrien. Das Land dürfe kein zweites Libyen werden, sagt Özlem Alev Demirel, die friedens- und sicherheitspolitische Sprecherin der Linken im Europaparlament. Sie vermutet im überraschenden Erfolg der dschihadistischen Milizen gegen Assad im Hintergrund eine strategische Unterstützung. Die aktuellen Ereignisse seien Teil eines Machtkampfes um die Neuordnung im Nahen Osten. So rücke die Regionalmacht Israel illegal mit Panzern in die UN-Pufferzone auf den Golanhöhen vor. Die Türkei versuche mit offener Unterstützung der Dschihadisten die Kurden im Nordosten Syriens zu schwächen. Dieser Krieg müsse endlich international gestoppt werden und Waffenlieferungen an Ankara dürften den Konflikt nicht weiter anheizen, so Demirel. Grüne und Linke kritisieren IAA-Beschluss. Zum gestrigen Beschluss des Ausschusses für Arbeit und Wirtschaft im Münchner Stadtrat für eine IAA mit Open Spaces ab 2027 mahnt Sebastian Weisenburger, Fraktionsvorsitzender der Grünen Rosa Liste, die Erhebung einer angemessenen Sondernutzungsgebühr an. Man müsse jetzt schauen, dass die Stadt zumindest finanziell etwas davon habe. Der Vorsitzende der Fraktion Die Linke, die Partei, Stefan Jagel, erklärte, die IAA sei nicht das Erfolgsmodell, als das sie immer dargestellt werde. Sie sei genauso in der Krise wie die Autoindustrie. Statt öffentliche Flächen für die Profilierung eines Sektors zu sperren, solle man sich lieber mit dem Missmanagement auseinandersetzen, das die Krise erst verursacht habe. Tatsächlich haben die Besucherzahlen der Veranstaltung im Vergleich zu 2007 inzwischen drastisch abgenommen und haben sich halbiert. Verbraucherzentrale fordert besseren Schutz. Anlässlich der kommenden Bundestagswahl fordert die Verbraucherzentrale Bundesverband VZBV Lösungen für die Alltagssorgen der Bevölkerung in den Mittelpunkt zu stellen. Dazu gehörten auch gute Ernährung zu fairen Preisen, eine bezahlbare Energie aus sicheren Netzen, zuverlässige und günstige Busse und Bahnen sowie sichere und faire Einkaufsmöglichkeiten. Gestern Abend hatte Bundeskanzler Olaf Scholz eine Senkung der Mehrwertsteuer bei Lebensmitteln in den Wahlkampf eingebracht. ProBahn mahnt schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis beim MVV an. Zwischen den bevorstehenden Preiserhöhungen und dem Fahrplanwechsel beim Münchner Verkehrsverbund MVV sieht Andreas Barth, stellvertretender Vorsitzender von ProBahn Oberbayern, ein Missverhältnis. Ein so deutliches Auseinanderlaufen von Leistungs- und Preisentwicklung habe es lange nicht gegeben. Einige Landkreise würden versuchen, ihre Finanzierungsprobleme zu Lasten des ÖPNV zu lösen, so Barth. Linksfraktion im Stadtrat fordert Entschuldigung von Bürgermeisterin. Wie mehrfach gemeldet, sollen MieterInnen der städtischen Gesellschaft Münchner Wohnen bis zu 5.500 Euro Heizkosten nachzahlen und haben deswegen Einspruch eingelegt. Jetzt sprach die dritte Bürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzende von Münchner Wohnen, Verena Dietl, gegenüber den Zeitungen DZ und Merkur. Sie sähe die Schuld dafür bei den MieterInnen selbst. Für den Vorsitzenden der Stadtratsfraktion Die Linke, die Partei, Stefan Jagel, ist diese Aussage ein Schlag ins Gesicht und einer Sozialbürgermeisterin absolut unwürdig. Er fordert daher eine öffentliche Entschuldigung von Dietl. Für keines der Probleme mit den Gasheizungen liege die Schuld bei den MieterInnen. Jagel sagte wörtlich, nach einem Jahr Heizkostenabzocke muss der Saustall jetzt endlich ein Ende finden. Das waren die Meldungen von Lora München.
Hör uns zu. Lora ist Radio für Kopf und Bauch.
Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
5 Handlungsfelder, 3 Erkenntnisse und 1 neuer Kopf. Auf diese Formel brachte Bayerns Kunstminister Markus Blume seine Museumsoffensive. Die Idee entsprang einer Delegationsreise nach New York in diesem Herbst. Dabei wurden zahlreiche Gespräche mit Museen und Kultureinrichtungen geführt.
Manch einer könnte vielleicht fragen, hat Deutschland, hat die Welt nicht gerade andere Themen? Jawohl, die Zeiten sind ungemütlich, große Fragen werden verhandelt. Politische Gewichte verschieben sich in der Republik und in der ganzen Welt. Und trotzdem oder gerade deshalb ist es notwendig, dass man sich auch des Stellenwerts von Kunst und Kultur versichert. Ich bin der festen Überzeugung, gerade in den Zeiten von Finsternis kann aus Kunst und Kultur eine ganz große Kraft erwachsen. Und wenn Sie so wollen, ist Kunst und Kultur auch so ein Seismograph für den Zustand einer offenen, freiheitlichen Gesellschaft. Und deswegen fülle ich mein Amt als Kunstminister mit vollem Herzblut und mit voller Leidenschaft gerade in diesen Zeiten aus, weil ich merke, dass erstens man nach Kunst und Kultur dürstet und auf der anderen Seite gerade die Kunst und Kultur, wenn es dann auch haushalterisch mal enger wird überall, umso mehr darauf angewiesen ist, dass es verlässliche Rahmenbedingungen gibt, dass man nicht nur im Status quo verharrt, sondern auch überlegt, wie man sich neue Spielräume erschaffen kann. Wir hatten am 11. Juni dieses Jahres einen, ich würde fast sagen, historischen Ministerrat, eine Sitzung des Bayerischen Kabinetts, wo wir eine groß angelegte Kulturagenda, eine Museumsoffensive vorgestellt haben. Und wir sind jetzt mitten in der Umsetzung. Und um hier für diese Umsetzung dann auch wichtige Daten und Erfahrungspunkte einzusammeln, haben wir uns auch dazu entschlossen, mal die Grenzen der Landeshauptstadt, die Grenzen des Freistaats zu verlassen und in die Ferne zu schweifen. Deswegen heute zum einen ein kleiner Rückblick auf das, was wir international eingesammelt haben. Es ist ein Ausblick auf die Umsetzung, wie wir die Dinge in Bayern auch gewinnbringend einsetzen möchten. Und drittens, es ist auch die Frage, welche Köpfe stehen am Ende dann dafür. Wenn man über Kunst und Kultur spricht, gibt es viele Orte in der Welt, wo man hinfahren kann. Aber es gibt wenige, wo man in so großer Dichte an einem Ort so viel in kurzer Zeit wahrnehmen kann. Man müsste in anderen Städten, in anderen Regionen mehrere Wochen einplanen, um die Vielzahl von Gesprächen wahrnehmen zu können, die wir in großer Verdichtung in diesen Tagen in New York hatten. Manchmal muss man in die Ferne schweifen, um zu verstehen, wie gut man eigentlich ist. Und das möchte ich vorneweg sagen, wir sind im Freistaat Bayern gesegnet mit einem kulturellen Erbe und mit einer Kraft von Kunst und Kultur, um die uns weite Teile der Welt beneiden. Dieses Erbe nicht nur zu verwalten, sondern zu mehren, das ist unsere gemeinsame Aufgabe.
Begleitet wurde Kunstminister Blume bei seiner New York-Reise vom Vorsitzenden der Direktorenkonferenz der Staatlichen Museen, Professor Dr. Rupert Gebhardt, sowie den Vorständen der Stiftung Kulturkonferenz.
New Yorker Museen und Sammlungen sind anders, ich würde sagen interessant anders. Zunächst mal, das war für uns zu greifen mit Händen, da ist mehr Erlebnisort und weniger Behörde. Da steht radikal der Besucher im Mittelpunkt und in gewisser Weise ist das die Überlebensvoraussetzung für die dortigen Einrichtungen, denn sie leben von ihren Besucherinnen und Besuchern, sie leben davon, dass sie diese Akzeptanz auch haben, weil sie sich eben nicht auf eine staatliche, auf eine öffentliche Finanzierung verlassen können. Dieses radikale Bemühen, ein einzigartiges Erlebnis zu bieten, das ist das, was natürlich dazu führt, dass diese Einrichtungen dann auch sehr populär sind. Ich darf ganz deutlich sagen, man darf auch keine Angst davor haben, populär zu sein. Und wenn man dann sieht, wie auch geradezu regelmäßig dann die Räumlichkeiten dort geöffnet werden, dass da quasi jeden Tag, jeden Freitag Party, Disco stattfindet, dann würde ich sagen, haben wir noch ein bisschen Entwicklungsmöglichkeiten, wenn ich an unsere Einrichtungen denke. Aber das ist die Botschaft. Das heißt, bei uns tobt das Leben. Und das macht am Ende ein erfolgreiches Museum, einen erfolgreichen Ort der Begegnung aus. Das Zweite, was man mitnehmen konnte, ist, da ist sehr viel Strategie und weniger Verwaltung. Und das begründet auch sicherlich den Vorsprung, den man dort in manchen Feldern hat, weil man sich sehr stark bemüht um Ideengeber, weil man sich sehr stark bemüht um die Frage, wie kann ich neue Besuchergruppen erschließen. Das Stichwort Engagement, also das Bemühen, diese neuen Gruppen zu erschließen, das ist dort in einer Top-Position in aller Regel dann auch tatsächlich verankert und ist ein deutliches Kontrastprogramm zu der Art und Weise, wie man in Europa diese Dinge organisiert. Und natürlich damit einhergeht auch ein starkes Zielorientieren, Ziele sich setzen und dann auch der Versuch natürlich, diese Ziele messbar zu machen und zu erreichen. Und der dritte und vielleicht auch deutlichste Kontrastpunkt ist, dort ist unglaublich viel privates Engagement, ein Höchstmaß auch an finanziellem privatem Engagement, aber, und das ist ein großes Aber, natürlich auch sehr viel weniger staatliche Zuverlässigkeit. In New York, in den dortigen Museen und Sammlungen, kann man sagen, als Größenordnung 10% Förderung der öffentlichen Hand, 90% privat. Und bei uns in Deutschland, in Europa, ist das Verhältnis in der Regel eher umgekehrt.
Bayerns Kunstminister Blume hat ein konkretes Bild im Kopf, wie sich Kunst und Kultur in Bayern weiterentwickeln sollen. Während die Landeshauptstadt drastisch spart, kann der Freistaat seinen Kulturetat zumindest stabil halten.
Es wäre völlig verfehlt, diese Erkenntnisse eins zu eins zu übertragen auf uns, wenn jetzt die Frage im Raum steht, wie können wir das dienlich machen für unsere Museumsoffensive in Bayern. Das ist mein zweiter Teil. Wir möchten das Beste aus beiden Welten zusammenbringen. Keine Kopie von New York, sondern lieber das bessere Original hier bei uns im Freistaat. Ich glaube fest daran, an die Bedeutung einer verlässlichen Kulturförderung der öffentlichen Hand. Und übrigens gerade in den Zeiten, wenn es auch finanziell, wenn es haushalterisch anspruchsvoll ist. Wir sind darauf angewiesen, dass Kunst und Kultur sich entfalten und leben können. Und dafür braucht es ein Grundrauschen. Und für dieses Grundrauschen ist die öffentliche Hand bei uns verantwortlich. Und das soll und muss auch in der Zukunft so bleiben. Wir haben gerade in Bayern den Nachtragshaushalt vorgestellt und beschlossen im Kabinett. Und ich kann nur sagen, ich freue mich, dass wir ja mit einem schon beschlossenen Doppelhaushalt hier die Ausgaben für Kunst und Kultur in Bayern auf einem Rekordniveau auch im Jahr 2025 halten können. Und das ist vielleicht die wichtigste Botschaft. Da wird auch nicht irgendwo reingekürzt, sondern wir halten dieses Maß an verlässlicher Kulturförderung. Aber wir müssen uns natürlich angesichts der Größe der Aufgaben und der neuen Anforderungen von digital, von mehr kultureller Bildung, von vielen Fragen, die neu verhandelt werden, wo vielleicht auch diese Orte eine ganz neue Bedeutung bekommen, uns mit der Frage auseinandersetzen, wie können wir uns zusätzliche Spielräume schließen und wie können wir das vorhandene Potenzial, die Schätze, die wir haben, noch besser zeigen. Wir gießen das in, wenn Sie so wollen, einen 5-Punkte-Plan, einen 5 Handlungsfelder für unsere bayerischen Museen und Sammlungen. Insgesamt haben wir 18 staatliche Museen in diesem Bereich von Kunst und Kultur mit insgesamt 31 Zweigmuseen. Also wir reden hier schon über eine große Grundgesamtheit. Als ersten Schritt, aber natürlich dann auch die Frage, wie man manche Erkenntnis auch für nichtstaatliche Museen in der Perspektive zur Anwendung bringen kann. 5 Punkte. Der erste heißt neues Denken. Selbstbewusstsein und Selbstverständnis sind alles. Man muss sich trauen, sagen zu dürfen, wie toll man ist, warum man einzigartig ist und aus diesem Selbstbewusstsein heraus dann auch sein Profil im Markt sozusagen zu schärfen. Es geht nicht drum, dass man da 18 Einrichtungen hat, die voneinander gar nicht unterscheidbar sind, sondern da steht jede für sich und hat ihren eigenen Stellenwert. Also Profilierung und Profil ist hier das ganz Entscheidende. Das Zweite, natürlich müssen wir und werden wir auch Strukturen hinterfragen. das, was ich vorhin gesagt habe, mehr Erlebnisort, weniger Behörde, das wollen wir leben und das wollen wir umsetzen und da wollen wir uns weiterentwickeln. Deswegen werden diese Strukturen auf den Prüfstand kommen und wir wollen gleichzeitig den Einrichtungen mehr Freiheit geben. Wir wollen überlegen, wo wir Synergien schaffen können mit einer starken Museumsagentur als quasi Serviceeinrichtung für alle und wie wir die, die ähnlich ticken und beieinander sind, dann auch gemeinsam dazu bringen können, dass sie ihre PS auf die Straße bringen und zwar gemeinsam. Wir wollen drittens über ein neues Verhältnis von Staat und Privat reden. Wir wollen die Möglichkeiten von privaten Kulturstiftungen konzentrierter und engagierter nutzbar machen und gleichzeitig aber auch hier ein Angebot formulieren, denn es muss ja auch passen. Man muss auch andocken können mit diesen Möglichkeiten, dieses private Engagement zu stärken, wie wir das ja heute schon vielfach haben, in den Freundeskreisen. Ich denke an die Freunde des Nationaltheaters und viele andere Bereiche, wo wir etablierte Strukturen haben. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir davon noch mehr haben und damit auch uns neue Möglichkeiten tatsächlich eröffnen können. Wie gesagt, das Signal ist klar. Wir stehen zur Finanzierung von Kunst und Kultur, zur öffentlichen Finanzierung, auch in schwierigen Zeiten. Aber für zusätzliche große neue Spielräume, da brauchen wir dieses private i-Tüpfelchen, wenn Sie so möchten. Das vierte Thema ist neue Sichtbarkeit. Das ist mir sehr wichtig. Das geht nur, wenn nicht jeder seins macht, sondern man auch überlegt, was zahlt aufs gemeinsame Konto ein. Und da ist der Freistaat Bayern auch in Tourismusfragen eine Destination Nummer eins in der Welt. Und wir wollen das auch im Feld des Kulturtourismus werden. Dazu müssen aber diese Einrichtungen auch eine gemeinsame Idee entwickeln. Wir brauchen, das sind wir gerade dabei umzusetzen, es dem Besucher so einfach wie möglich zu machen, Online-Ticketing, gemeinsames Ticketing für alle, ein durchgehendes Besuchserlebnis, auch ein digitales Besuchserlebnis, diese und viele andere Dinge mehr, sollen dazu beitragen. Und wenn wir es dann schaffen, gemeinsam auch das Kunstareal als einen Ort, wo ohnehin ja schon fast alles da ist, in München weiterzuentwickeln, dann wäre das schon eine der besten Visitenkarten, die wir überhaupt auch international hier tatsächlich haben können. Und das Letzte ist, wir wollen auch ein neues Miteinander. Das ist mir sehr wichtig, dass wir nicht nur Einzelkämpfer am Start haben, sondern auch tatsächlich überlegen, wie wir als Gelingensmerkmal von erfolgreicher Kulturpolitik in eine Politik des Miteinanders kommen können. Wir wollen unsere besten Köpfe zusammenspannen, diejenigen, die wir schon haben, unsere Direktorinnen und Direktoren, mit einem Beraterkreis, mit einem internationalen Beratungsgremium, einem Advisory Council, wo ich so sagen darf, dass wir unsere bayerische Besetzung nicht komplett haben, aber hier herausragende Köpfe schon haben mit Markus Michalke, Max Wagner, Anna Kleeblatt, mit internationalen Köpfen, die wir gewinnen konnten. Glenn Laurie zum Beispiel, den Direktor des MoMA, der gleich gesagt hat, jawohl, wenn ihr da was macht, ich bin dabei. Oder Jessica Morgan von der Dia Art Foundation oder Emil Kang von der Mellon Foundation, die alle Bereitschaft gezeigt haben, wenn wir hier an was Großem arbeiten, dass sie gerne auch ihre internationale Expertise hier gerne einbringen möchten.
Bei der Vorstellung seiner Ideen zur Museumsoffensive im Freistaat präsentierte Kunstminister Blume auch gleich einen neuen, aber altbekannten Change Manager, der seinen aktuellen Job ohnehin demnächst verliert.
Dieser ganze Wandel, diese ganzen Erfahrungen, die müssen umgesetzt, eingearbeitet werden. Und insofern darf ich sagen, Wandel braucht auch ein Gesicht. Und dieses Gesicht ist heute hier, lieber Herr Biebel. Sie sind vorgestellt worden als Kulturreferent. Das hat aber, und ich möchte fast hinzufügen, leider, weil ich die Zusammenarbeit mit Ihnen in dieser Eigenschaft immer sehr geschätzt habe, ein Ablaufdatum, was in der Landeshauptstadt im Stadtrat entschieden wurde. Steht mir gar nicht an, diese Entscheidung zu beurteilen. Jedenfalls für den Freistaat aber eine Chance, nämlich mit Ihnen einen, wenn ich so sagen darf, einen echten Coup zu landen für Bayern und seine Museen, nämlich in stürmischen Zeiten zu setzen auf jemand, der als sehr, sehr profilierter Kulturmanager gilt, und zwar weit über die Grenzen der Landeshauptstadt hinaus, der sehr geschätzt, gut vernetzt und langjährig erfahren ist, auch bei Umstrukturierungseinrichtungen von Kultureinrichtungen und gerade dort, ich darf einfach sagen, der bewiesen hat, dass er es kann und das auch immer in einem sehr partnerschaftlichen Verhältnis von kommunaler und staatlicher Ebene, ein Erfahrungspunkt, der sicherlich auch für unsere Museumsoffensive von ganz, ganz großer Bedeutung sein wird. Ich will jetzt nicht darüber reden, warum der Kulturreferent in der Landeshauptstadt München nicht dieselbe Bedeutung hat wie ein Wiesnreferent. Vielleicht muss man aber auch Wiesn auch einfach zur Kultur erklären und das ist irgendwie ein Stück, was ausgelagert ist. Für uns viel entscheidender ist, sie sind bereit, sie stehen zur Verfügung. Und das habe ich verstanden von unseren vielen Gesprächen, die wir hatten. Sie haben auch ziemlich Lust auf diese Aufgabe vom Kulturreferenten der Stadt München zum Change-Beauftragten für Bayerns Museen. Ganz konkret vom Marienplatz, nur ein paar Hausnummern weiter zum Salvatorplatz.
Wo im Kunstministerium von Markus Blume Münchens noch Kulturreferent Anton Biebel dann den Job des Change-Managers im Frühjahr antreten wird. Schauen wir mal. Dann sehen wir schon, was draus wird.
Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Gleich wird's 18 Uhr und 21 Minuten. Sie sind eingeschaltet im Lora-Magazin auf der 92.4 und mein Name ist Thilo Ruf. Hand aufs Herz, wie oft werden Sie bei den kommenden Festtagen zum gepflegten alkoholischen Getränk greifen? Wie häufig und mit wem an Silvester anstoßen? Gerade an Festtagen mit ihrer Überdosis gesellschaftlicher und emotionaler Erwartung wird Alkoholkonsum allgegenwärtiger Teil des sozialen Miteinanders. Doch was macht das mit den vielen oft heimlich alkoholabhängigen Menschen mitten unter uns? Ich meine, das Thema muss raus aus der Tabuzone. Alkoholabhängigkeit ist ein komplexes und zu oft unsichtbares Problem, das besonders an Feiertagen akut wird und daher offen besprochen werden soll. Ja, ich trinke regelmäßig Wein und aus rein medizinischer Perspektive wohl zu viel. Doch ich trinke, um zu genießen und dann, wenn ich es will, nicht weil mein Körper nach Alkohol verlangt. Als Journalist gibt es außerdem etliche Tage im Jahr, an denen ich das Privileg, aber auch die Pflicht oder sagen wir besser Aufgabe habe, an die 30 bis 50 exzellente Weine, wenn auch in homöopathischen Dosen, nacheinander zu verkosten. Schon aus ästhetischen Gründen heißt es dann bei mir schlucken statt spucken. Aber Alkoholiker bin ich deshalb nicht, zumal mein Körper mir rechtzeitig jenen Punkt signalisiert, an dem ich eine Verkostung besser abbrechen sollte, nämlich dann, wenn ich den Wein nicht mehr so präzise bewerten kann wie zu Beginn. Ich freue mich auch auf die kommenden Feiertage und den damit verbundenen Genuss einiger besonders guter Tropfen im privaten Bereich. Aber wie fühlen sich wohl Weihnachten und Silvester an für Menschen, die mit Alkoholproblemen zu kämpfen haben? Der Druck, sich bei den zahlreichen gesellschaftlichen Veranstaltungen konform zu verhalten und mitzutrinken, muss quälend sein. Die ständige Anwesenheit von Alkohol verstärkt das Rückfallrisiko enorm. Ja, der gesellschaftliche Kontext von Alkohol als normaler und oft sogar erwarteter Bestandteil einer Feier macht es für die Betroffenen umso schwerer, sich zurückzuhalten. Und dann sollen sie sich für ihre Enthaltsamkeit auch noch rechtfertigen? Obwohl die Feiertage eine Zeit des Zusammenseins sind, erleben Abhängige oft das Gegenteil. Sie fühlen sich ausgeschlossen, missverstanden und verurteilt. Der Kontrast zwischen der Realität und der perfekten festlichen Stimmung, wie sie Medien und Gesellschaft einfordern, wird für Betroffene schnell unerträglich. In solchen Momenten der Einsamkeit und Verzweiflung verspricht Alkohol den vermeintlich schnellen Ausweg aus der emotionalen Belastung, der freilich langfristig die Probleme nur noch weiter verschärft. Oft geht das einher mit dem Gefühl von Schuld und Scham. Familie und Freunden von alkoholkranken und alkoholgefährdeten Menschen, und glauben Sie mir, die gibt es auch in Ihrem Umkreis, wir alle also sollten gerade in dieser Zeit mehr Verständnis und Unterstützung zeigen. Anstatt zu urteilen oder Druck auszuüben, sollten wir unseren eigenen Umgang mit Alkohol und deren Folgen kritisch hinterfragen und selbstverständlich immer auch diskrete Alternativen bei der Getränkeauswahl zur Hand haben. Ein respektvollerer Umgang mit Alkoholkranken und eine einfühlsamere Kommunikation sind besonders an Feiertagen wichtig. Doch auch danach müssen sie zur Regel werden. Soweit unser heutiger Kommentar. Und hier noch ein paar praktische Hinweise für alle, die gerade in den kommenden Feiertagen Hilfe suchen. In München ist die Kontaktstelle der anonymen Alkoholiker, kurz AA, in der Landwehrstraße 9 zu finden. Sie ist auch an Weihnachten geöffnet, an Heiligabend von 19 bis 23 Uhr und an den beiden Feiertagen jeweils 11 bis 23 Uhr. Zusätzlich findet an Silvester eine trockene Feier von 19 bis 2:30 Uhr nachts statt. Die Feier schafft einen gesicherten Raum, um den Jahreswechsel ohne Alkohol und in Gemeinschaft zu erleben. Außerdem bietet die Kontaktstelle in diesen Tagen ein verstärktes Angebot an sogenannten Meetings für Betroffene. Wenn Sie mehr über die Arbeit der AA-Selbsthilfegruppen erfahren möchten, im neuen Jahr, am 8. Januar, hören Sie hier im LoRa-Magazin ein Interview mit Jürgen Hoss. Er ist erster Vorsitzender der anonymen Alkoholiker in Deutschland. Eine Funktion, die übrigens ganz bewusst stets von einem Nicht-Alkoholiker ausgeübt wird.
Wenn Ihnen das LoRa-Programm gefällt, spenden Sie uns und wir geben Ihnen die Quittung. Informationen zu Spenden oder Förderabo unter 089 480 2851. 089 480 2851.
Sie ist gekommen, um zu bleiben, auf deutschen Schienensträngen, das private österreichische Bahnunternehmen Westbahn. Schon seit einiger Zeit fahren Westbahnzüge von Wien aus über Salzburg nach München und mit dem kommenden Fahrplanwechsel ab Sonntag zum Teil sogar weiter bis nach Stuttgart. Ob und warum es sich lohnen kann, den neuen Anbieter zu nutzen, wollten wir auf einer Vorab-Probefahrt mit dem Westbahn-Management wissen.
Dienstag, 12. November und ich sitze hier gemütlich in einem Zug der Westbahn auf einer Sonderfahrt, aber nicht etwa in Richtung Österreich, sondern eben von München aus in die andere Richtung nach Stuttgart, denn die Westbahn will ihr Angebot mit dem Fahrplanwechsel erweitern und mir gegenüber sitzt einer der Westbahn-Geschäftsführer, nämlich Thomas Posch. Herr Posch, vielleicht erklären Sie unseren Hörern zu Beginn erstmal, wer oder was ist denn eigentlich das Unternehmen Westbahn?
Die Westbahn wurde 2011 in Österreich gegründet und hat den Betrieb Ende 2011 aufgenommen. Wir haben gestartet mit einem Verkehr ausschließlich innerösterreichisch zwischen Wien und Salzburg. Da haben wir die ersten 10 Jahre unsere ersten Gehversuche, wenn man so möchte, unternommen. Wir haben dann im Frühjahr 2022 den Schritt in die Internationalisierung gewagt, indem wir das erste Mal Verkehre nach München aufgenommen haben. Das heißt, wir haben selektiv Verbindungen von Wien über Salzburg nach München weiter verlängert. Seither haben wir einen kontinuierlichen Wachstumsprozess hingelegt. Wir haben ein halbes Jahr nach der München-Erweiterung dann die Verkehre nach Innsbruck und voriges Jahr die Verkehre bis nach Bregenz in Vorarlberg aufgenommen. Und es war ein logischer Schritt für uns, dass wir mit der Möglichkeit nach Stuttgart in den innerdeutschen Verkehr einzutreten, dass wir diese Chance jetzt nutzen. Wir verlängern dazu Verkehre von Wien über München weiter bis nach Stuttgart.
Es gibt viele ÖBB-Züge, es gibt DB-Züge auf dieser Relation. Was hat Sie denn bewogen, jetzt nochmal als privates Unternehmen da ein zusätzliches Angebot den Fahrgästen zu bieten?
Also wir sind uns bewusst, dass natürlich gerade auf der Strecke von München nach Stuttgart das Angebot schon sehr dicht ist. Allerdings haben wir gesehen, dass es auch auf der Strecke nach München, die wir in sehr kurzer Zeit in die Gewinnzone führen konnten, weil wir gesehen haben, dass der Markt unser Angebot sehr gut annimmt. So sind wir zuversichtlich, dass wir das auch im innerdeutschen Verkehr etablieren können. Was macht die Westbahn aus? Die Westbahn setzt seit Beginn ihres Bestehens sehr stark auf persönliche Betreuung. Wir haben 3 Leitbilder, 3 Werte, die wir leben. Exzellenz, das heißt alles unser Tun, was wir an Service bieten, ist immer auf dem bestmöglichen Standard. Das Herzstück unseres Unternehmens ist allerdings unser Personal, unsere Crew im Zug, aber auch die Mitarbeitenden, die Züge fahren etc. Hier haben wir Herzlichkeit als eine wichtige Devise ausgegeben. Wir sagen immer Freundlichkeit, das kann man anordnen und befehlen. Herzlichkeit kommt von innen. Und mit dieser Herzlichkeit Wichtigkeit haben wir schon gemerkt auf unserem Verkehr nach München, dass wir die Gunst der Fahrgäste erreichen können.
Wie sieht es denn generell aus mit dem Gewinnen von Mitarbeitern? Ist es denn so schwierig, in Österreich Mitarbeiter zu finden wie in Deutschland für den Bereich Service und insbesondere Service auf der Schiene?
Also wir sind in Deutschland auf einem guten Weg, ja. Insbesondere bei den Triebfahrzeugführern, wie die Lokführer im Fachjargon genannt werden, haben wir mittlerweile einen guten Zulauf. Das ist auch überwiegend, sind das Kollegen, die auch von anderen Bahnunternehmen kommen. Es ist etwas anspruchsvoller, was den Servicebereich betrifft, also die Kabinenpersonal, wenn Sie so wollen, unsere Stewardessen und Stewards. Hier ist es in Österreich allerdings nicht leichter. Es ist vielleicht so, dass es eher im östlichen Bereich, also im Raum Wien, leichter ist zu finden. Aber je mehr man nach Westen kommt, also so, je mehr man in den touristischen Bereich kommt, desto schwieriger wird es. Wieso? Weil wir unsere Mitarbeitenden überwiegend aus dem Hotellerie- und Gastrogewerbe holen und von dort mit Kundenorientierung und Kundenerfahrung die Mitarbeiter holen, und wir brauchen hier keine klassischen Eisenbahner. Unser Ziel ist es, dass wir den Verkehr zwischen Stuttgart und München und dann auch bis Salzburg überwiegend mit deutschem Personal bedienen.
Und ich glaube, Sie wollen ja heute auf dieser Vorpremierenfahrt auch dann später Personal noch rekrutieren, indem Sie quasi hier auch ein Jobcafé im Zug eingerichtet haben. Bieten Sie denn jetzt, sage ich mal, mehr Gehalt im Vergleich zu einer Position bei der DB, oder wie sieht es aus?
Wir haben eine sehr attraktive Bezahlung. Bei uns gibt es auch ein 13. Gehalt, ein Weihnachtsgeld. Wir haben Zulagen, Prämien. Wir haben auch ganz wichtig bei uns ein Provisionssystem. Das heißt, wenn man Einsatz zeigt im Zug, wird man belohnt dafür. Ja, das richtet sich nach der Zahl der verkauften Fahrkarten, nach der Zahl der kontrollierten Fahrkarten. Dazu gibt es noch Prämien beispielsweise für unsere Triebfahrzeugführer, für energiesparende Fahrweise, auch ganz wichtig. Wir wollen also hier auch die ökologische Verantwortung belohnen bei unseren Mitarbeitenden. Ja, und was bei uns auch ganz wichtig ist, es gibt bei uns, so wie das normalerweise bei Unternehmen eher aus dem Management gewohnt ist, auch erfolgsabhängige Bonusmodelle. Das heißt, wenn das Unternehmen erfolgreich ist wirtschaftlich, schneiden die Mitarbeiter hier mit und werden für ihren Einsatz belohnt.
Mal ganz abgesehen von den Komfortgründen, die sicherlich für die Westbahn sprechen, wie sieht es eigentlich aus mit der Größe der Züge? Wie viele Personen können Sie denn in einer Relation transportieren?
Also unsere Züge haben 506 Sitzplätze. Ja, das Besondere bei uns ist, dass man mit dem Fahrkartenkauf auch automatisch eine Reservierung miterwirbt. Ja? Das heißt, man hat die Garantie, wenn man vorher eine Fahrkarte erworben hat, dass man auch einen Sitzplatz vorfindet. Das ist ja etwas, was bei anderen Unternehmen nicht der Fall ist. Für uns steht an oberster Stelle, dass wir den Kunden und Kundinnen Planungssicherheit und Verlässlichkeit bieten wollen. Das ist natürlich mit der Sitzplatzreservierung auch dann automatisch mit dabei. Wir haben eine reine Lederbestuhlung in einem Drei-Klassen-System, eine First Class, eine Comfort Class, das ist so eine Zwischenstufe, und eine Standard Class, aber auch die Standard Class ist mit Ledersitzen ausgestattet. Wir haben Steckdosen an jedem Sitz, man muss sich dann nicht zu zweit um eine Steckdose streiten, geschlechtergetrennte Toiletten, ich glaube, das ist auch ein Komfortmerkmal, das wichtig ist, und wir haben 4 sogenannte Westcafés, also Bistros, wo es jeweils Kaffeeautomaten und Snackautomaten gibt für heiße und kalte Getränke und kleine Snacks. Ja. Ganz wichtig ist, natürlich ist die Qualität des Zuges ein entscheidendes Merkmal, aber noch viel wichtiger ist das Personal. Und das ist vor allem, und da sind wir ja leider auch schon mit unserer Strecke nach München leidgeprüft, wir wissen, dass die Betriebsqualität auf dem deutschen Netz leider nicht unseren Ansprüchen entspricht. Ja. Aber umso wichtiger ist es im Falle einer betrieblichen Störung, Verspätung etc. für die Kundinnen und Kunden da zu sein und die persönlich zu betreuen. Das ist unsere Stärke, und damit sind wir sicher, dass wir hier auf dem Markt erfolgreich sein werden.
Allerdings kann natürlich ein noch so freundliches und zuverlässiges und zuvorkommendes Personal auch nicht aus dem Nichts dann eine Ersatzbeförderung zum Beispiel herzaubern, falls tatsächlich mal ein Zug ausfallen sollte.
Also ein ersatzloser Ausfall eines Zuges aus Gründen, die in unserer Einflusssphäre sind, hat es, seit wir nach München fahren, und das sind jetzt immerhin schon 2,5 Jahre, glaube ich, ein einziges Mal gegeben. Ja, es gibt natürlich witterungsbedingte oder sonst infrastrukturell bedingte spontane Ausfälle von Zügen. Die Ersatzbeförderungen werden dann immer im Rahmen des Möglichen organisiert. Ja. Es ist aber auch klar, dass wir in diesem Fall dann auch mithelfen. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir hatten ja jetzt leider für eine gewisse Zeit eine Sperre der Korridorstrecke und auch der Verbindung von München nach Salzburg, wo man mit Bussen ersatzweise gefahren ist. Unsere Mitarbeitenden gehen dann vom Bahnsteig mit den Leuten, die sich sozusagen am Bahnhof verirren, mit zum ZOB in München und bringen die zum Bus. Wir sagen nicht, geht los und irgendwo wird der Bus sein, sondern für uns ist wichtig, dass wir die Kunden bestmöglich betreuen und hier während der gesamten Reisekette für die Kundinnen und Kunden da sind.
Wie sieht es denn eigentlich mit der Zuverlässigkeit der Züge aus? Also wir sitzen hier in einem Doppelstockwagen von Stadler, glaube ich. Ja. Sind es Züge, die, Sie fahren ja schon jetzt länger in Österreich, sind es Züge, die sich als besonders zuverlässig erwiesen haben bislang?
Ja, also wir haben mittlerweile die dritte Generation des sogenannten KISS von Stadler. Ja, das ist ein Doppelstockzug, der erstmals von der Westbahn 2011 im Fernverkehr eingesetzt wurde. Mittlerweile die dritte Generation hat schon diverse Verbesserungsmaßnahmen erhalten, aber seit Beginn ist die Zuverlässigkeit der Fahrzeuge jenseits der 99,7%. Ja. Das heißt, es kommt nur ganz, ganz selten vor, dass wir aus technischen Gründen, die am Fahrzeug liegt, jetzt hier Ausfälle oder Verspätungen haben. Ja. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Wir haben 15 Fahrzeuge im Einsatz, die rollen alle jeden Tag. Wir machen die Wartung, also die Überholung der Fahrzeuge ausschließlich in der Nacht. Das heißt, es ist so, dass hier auch die Zuverlässigkeit natürlich sehr hoch sein muss, weil Sie kriegen das Fahrzeug in der Früh aus der Werkstatt und es geht sofort wieder in den Liniendienst. Das ist wichtig, um effizient und kostengünstig arbeiten zu können. Wir sagen, wir verstehen uns nicht als Billigunternehmen. Ganz im Gegenteil, wir sagen, wir bieten Qualität zu fairen Preisen. Aber wir wollen natürlich bei den Produktionsfaktoren so viel wie möglich an Kostenvorteilen ausnutzen, um die dann über die Preise an die Kundinnen und Kunden weiterzugeben.
Dann kommen wir doch gleich mal zu den Preisen. Was kostet denn eine Fahrt mit der Westbahn, wenn ich jetzt zum Beispiel demnächst von München nach Stuttgart fahren möchte? Also ab dem 15.12. soll das ja dann möglich sein.
Also unser günstigster Preis von München nach Stuttgart liegt bei 8,99 Euro. Das ist der sogenannte West-Superpreis. Das ist ein kontingentiertes und zuggebundenes Produkt. Je früher Sie buchen, desto größer ist die Chance, dass Sie ein günstiges Ticket erwerben. Das geht dann in gewissen Stufen weiter nach oben, 13,99 etc. Was aber das ganz wichtige Produkt ist, mit dem wir uns hier im deutschen Markt etablieren wollen, ist, dass wir das Deutschland-Plus-Ticket anbieten. Das heißt, mit einem Deutschland-Ticket, das man ja normalerweise nur für Fahrten in den Nahverkehrszügen nutzen kann, gibt es bei uns quasi einen Rabatt auf eine Fahrt im gesamten innerdeutschen Netz von 9,90 Euro. Das heißt, ich kann von München nach Stuttgart um 9,90 Euro zahlen, wenn ich ein Deutschland-Ticket habe. Ich kann sogar bis nach Rosenheim von Stuttgart fahren. Also solange ich mich innerhalb Deutschlands bewege, fahre ich um 9,90 Euro. Jetzt weiß man, okay, es gibt andere Züge, die kann ich zwar ohne Aufzahlung mit dem Deutschland-Ticket nutzen, da ist aber gerade auf einer Relation von Stuttgart nach München die Fahrzeit natürlich deutlich länger. Wir fahren München-Stuttgart in 2 Stunden und 7 Minuten. Das heißt, wenn ich hier mit einem Nahverkehrszug fahre, werde ich wahrscheinlich irgendwo in der Größenordnung von 4, 4,5 bis 5 Stunden fahren. Ja? Und 9,90 Euro für eine Halbierung der Reisezeit, denke ich, ist eine gute Investition.
Wenn ich mich jetzt sozusagen in Stuttgart befinde und hatte vielleicht vor, mit dem Deutschlandticket zurückzufahren nach München und sehe dann, da steht ja einer der Westbahnzüge, dann nehme ich doch den. Geht es dann auch da ganz einfach spontan einzusteigen?
Also das Ticket ist nur online oder in dem Fall online erwerbbar. In München haben wir auch einen Shop, wo man das Ticket kaufen kann. Also da geht es ein bisschen einfacher. Ja. Im Zug selber gibt es immer nur unseren regulären Tarif. Ja. Wobei ich jetzt gerade in der Anfangsphase mir denke, dass wir da mal das eine oder andere Auge zudrücken werden, wenn sich jemand quasi mit dem Deutschland-Ticket zu uns verirrt, dass er dann auch im Zug diesen ermäßigten Preis bekommt. Offiziell, und das ist auch ganz klar unsere Policy, Rabatte und Sonderangebote sind immer nur vor Fahrtantritt zu erwerben.
Ich stehe ja öfters mal am Ostbahnhof, um nach Salzburg zu fahren, bislang mit dem Nahverkehr. Da kommt immer kurz vorher so ein Westbahnzug. Da heißt es aber immer, ich darf dann nicht einsteigen, ohne eine gültige Fahrkarte zu haben. Also ist diese Information ja dann eigentlich nicht richtig. Ich könnte im Zug, wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe, allerdings dann zum regulären Normalpreis auch eine Fahrkarte erwerben.
Ja, also die Information sollte eigentlich auch lauten, dass ÖBB und DB-Tickets nicht gelten. Das heißt, man braucht entweder ein gültiges Westbahnticket oder aber man kann das Ticket im Zug kaufen. Ja. Bei uns gibt es keine Schwarzfahrer. Das ist ganz wichtig. Bei uns kann man immer einsteigen und das Ticket im Zug kaufen.
Okay. Sie halten jetzt zwischen Augsburg und Ulm in Günzburg und die Idee war, glaube ich, dass Sie damit österreichischen Bahnfahrern auch die Möglichkeit geben wollen, mit der Familie in Günzburg das Legoland zu besuchen. Ist das richtig?
Völlig richtig, ja. Also wir sehen da ein großes Potenzial. Wir haben auch schon in unseren ersten Zahlen für den Vorverkauf gesehen, dass es da durchaus auch schon ein hohes Interesse gibt. Das hat auch ein Kundenfeedback schon gegeben, gerade von Familien, die eben es schätzen, wenn sie umsteigefrei bis zum Legoland fahren können aus Ostösterreich oder generell aus Österreich. Ganz wichtig, mit dieser Verlängerung über München nach Stuttgart schaffen wir eine neue Direktverbindung, die es in dieser Form heute nicht gibt. Es gibt zwar heute in der Nacht eine Direktverbindung unseres Mitbewerbers, die ist aber jetzt nicht wirklich vergleichbar mit dem, was wir haben. Wir fahren in 6,5 Stunden von Wien bis Stuttgart, beziehungsweise nach Günzburg geht es ein bisschen schneller, also ins Legoland. Von Wien bis ins Legoland braucht man ungefähr 5 Stunden, knappe 5,5 Stunden.
Also und es lässt sich tatsächlich dann an einem Tag hin und zurück auch machen mit Ihren Zügen.
Das würde ich sagen, ist nicht der Fall, weil der erste Zug, der ankommt, das ist 13.30 Uhr, das ist ein bisschen später. Aber wenn man dann sagt, man macht mit einer Übernachtung, kann man durchaus das machen. Am nächsten Tag kann man dann zurückfahren am Nachmittag um 16.30 Uhr vom Legoland und ist dann knapp vor 22 Uhr in Wien. Und so gesehen für einen Zweitagesausflug ist das sicherlich gut. Wichtig ist, wenn Sie mit der Familie fahren und Sie müssen umsteigen, ist das Ganze natürlich nochmal beschwerlicher, als wenn Sie alleine reisen. Das heißt, hier ist der Zusatzvorteil, im Zug sitzen bleiben zu können in München und einfach weiterzufahren bis zum Legoland, sicherlich ein sehr, sehr großer.
Apropos Umsteigen, wie sieht es eigentlich aus mit Fahrgastrechten, wenn ich jetzt unterschiedliche Fahrkarten habe für unterschiedliche Teilstrecken, also vielleicht mit dem Deutschland-Ticket mich erstmal nach München oder nach Stuttgart begebe und dann in die Westbahn umsteigen will, die aber dann weg ist?
Also die Fahrgastrechte mit Umsteigen mit einer betreiberübergreifenden Regelung ist leider bisher nicht in place. Wir würden das gerne anstreben, ja, es hat aber bisher sind die Gespräche diesbezüglich von der anderen Seite nicht erwidert worden. Ja. Wir sind immer für Lösungen offen und streben die an, die für die Kundinnen und Kunden das bestmögliche Ergebnis bedeuten. Das heißt, wir sind absolut gerne bereit, hier auch sehr, sage ich, unbürokratisch Möglichkeiten zu schaffen, dass man in so einem Fall auch die Tickets in einem anderen Unternehmen dann zur Anrechnung bringen kann. Ja. Wir haben leider die Erfahrung gemacht, dass je größer der Partner ist, mit dem man so etwas umsetzen will, desto komplizierter wird es. Und teilweise ist es natürlich auch gar nicht gewollt, dass jetzt ein Privater hier vielleicht mit der Staatsbahn hier eine Zusammenarbeit eingehen kann, weil, wie wir wahrgenommen haben, gibt es dann auch immer bestimmte Bedenken, wenn man mit der einen Privatbahn kooperiert, müsste man das mit anderen auch machen und das will man dann vielleicht nicht.
Und generell das Thema Fahrgastrechte mit einem Westbahnticket, wenn wirklich mal ein Zug nicht kommt, wie sehen die aus?
Ja, Sie haben die gleichen Rechte, wie Sie mit allen anderen Unternehmen auch haben. Ja, also Sie haben je nachdem eine Möglichkeit auf Ersatzbeförderung oder wenn das nicht mehr möglich ist, auf Hotelübernachtung. Ersatzbeförderung kann jetzt dann auch sein, dass Sie ein Zugticket bei einem anderen Betreiber kaufen, das dann von uns erstattet bekommen oder dass Sie gegebenenfalls ein Taxi nutzen. Also hier sind wir im Einklang mit den Vorschriften, die sowieso europaweit gelten, ja, und im jeweils nationalen Recht untergebracht sind. Hier sind wir aber auch immer bemüht, dass wir über die reine rechtliche Verpflichtung hinaus für die Kundinnen und Kunden die bestmögliche Lösung finden, weil eins ist klar, wir sind ja nur dann erfolgreich, wenn die Kunden, die einmal mit uns gefahren sind, nachher wiederkommen. Ja. Und da brauchst du einfach mehr als nur die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen.
So, wir hoffen natürlich, dass wir jetzt halbwegs pünktlich in Stuttgart ankommen und vor allen Dingen dann auch wieder zurück nach München, weil ich habe heute Abend noch was vor und Sie sicher auch. Und dann sage ich erstmal Dankeschön an Thomas Posch. Er ist Westbahn-Geschäftsführer und stand mir hier im Zug Rede und Antwort.
Lora München, die lange Nacht für Kopf und Bauch. Unsere Vorschau auf das Programm von morgen.
Wir starten den Donnerstag um 16 Uhr mit Mainly Jazz, Mostly Women. Dann folgt um 17 Uhr das Fanprojekt der AWO vor dem LoRa-Magazin um 18 Uhr. Danach um 19 Uhr erwartet sie die Initiative Greenpeace München. Im Anschluss folgt Wissenschaft kontrovers. Um 21 Uhr übernimmt die Uferlos-Redaktion und ab 22 Uhr können Sie sich freuen auf den Club Latino. Zunächst mit aktuellem aus der spanischsprachigen Welt, gefolgt von Salsa y Mas mit Rafael Rubio.
Werbung bei LoRa.
Am Dienstag, den 7. Januar, gedenkt der Bund für Geistesfreiheit München den Opfern des Terroranschlags auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo. Am 10. Jahrestag des Anschlags treten im Münchner Rationaltheater auf der Kabarettist Hage Butzko und der Karikaturist Michael Heininger, der eine politische Hampelmann-Entsteigerung macht. Und Heribert Haider singt und spielt Lieder von Georg Kreisler. Dienstag, 7. Januar im Rationaltheater, Kleinhesseloer Straße 18 in Altschwabing. Los geht's um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.
Kaffee. Wir haben wieder Kaffee bei LoRa. Endlich wieder Koffein. Vielen Dank an unseren neuen Unterstützer, der uns wach macht. Better Days Coffee, die Kaffeerösterei und Manufaktur, schickt uns erstklassigen Kaffee, den wir gerne weiterempfehlen. Ohne Aluminium verpackt und aus eigentümergeführten Farmen und Kooperativen. Also wach werden beim Radio hören mit Better Days Coffee. Bestellbar unter www.betterdayscoffee.de.
Heute ist kein Arbeitstag, heute ist
Freitag! Solidarisch zusammenstehen für mehr Gehalt und Gerechtigkeit. Verdi München setzt sich ein und ist laut. Für euer Geld und gute Arbeit. Mach auch du mit. Gemeinsam sind wir noch lauter. Jetzt Mitglied werden unter verdi.de.
Veranstaltungshinweise. Präsentiert von In München.
Für den morgigen Donnerstag empfehlen wir von 19 bis 20.30 Uhr eine Bücherschranklesung am Ackermannbogen mit Achim Bogdan. Der bekannte Bayern 2-Moderator liest aus seinem Bergtourenbuch zu den höchsten Gipfeln der 16 Bundesländer. Der Einlass am Rosa-Aschenbrenner-Bogen 9 startet um 18.40 Uhr mit begrenzter Sitzplatzanzahl, also pünktlich sein. Sehenswert ist um 19 Uhr im Filmmuseum am St. Jakobsplatz 1 in Zusammenarbeit mit dem Münchner Filmzentrum der zweimal jährlich stattfindende Kurzfilmabend, nun schon im 20. Jahr. Hier präsentieren Filmschaffende unabhängig von Inhalt, Form und Genre ihre Werke zum Eintrittspreis von 4 Euro. Am Folgetag dann auch kostenfrei auf dem Vimeo-Online-Kanal des Filmmuseums. Ebenfalls um 19 Uhr empfiehlt sich das Lyrikkabinett zu Ehren von Friederike Mayröckers 100. Geburtstag. Unter dem Titel Durch sich fortpflanzenden Augen wird der radikalen Erneuerin lyrischer Wahrnehmung gedacht, mit Ausschnitten aus Gedichten verschiedener Werkphasen. Lyrikkabinett, Amalienstraße 83a. Und zu guter Letzt können Sie sich um 19 Uhr in der Dachauer Straße 114a bei der Vorführung eines Tanzstücks der Frage widmen, welche Strategien werden eingesetzt, um Machtverhältnisse zu hinterfragen. In der Fortsetzung von Radical Cheerleading forscht das Team von und um Zufi Zimon zu körperlichen und choreografierten Formen des Protests. Im kleinen Spiel, dem Marionettentheater für Erwachsene, erwartet sie statt Heiliger Nacht die Eilige Nacht. Morgen Neureuther Ecke AC-Straße um 20 Uhr bei freiem Eintritt für Spenden wird der schwarze Zylinder rumgereicht. Und noch eine Vorankündigung für den Donnerstag in einer Woche zur Rolle der Gewerkschaften gegen Krieg und Krise. Es geht um das Buch »Den Frieden gewinnen, nicht den Krieg«. Am Donnerstag, den 19. Dezember um 19 Uhr im Studio der Münchner AIDS-Hilfe, Lindwurmstraße 71, Rückgebäude. Soweit unsere Tipps für Ihre Freizeitgestaltung. Jenseits der vielbesuchten Pussy Riot-Ausstellung im Haus der Kunst gibt es derzeit eine ganze Reihe von Museen in und um München, die politisch Farbe bekennen. Heute stellen wir Ihnen eine Ausstellung zur politischen Kultur der alten Bundesrepublik vor, vor allem die der 1970er und 80er Jahre. Die Bayerische Staatsbibliothek zeigt derzeit Arbeiten des lange für den Stern tätigen Fotografen Volker Hinz, der mit seinen Schnappschüssen von der Bonner Politikerszene gerne auch mal Selbstpolitik gemacht hat. Dazu die an der Ausstellung beteiligte Mitarbeiterin der Staatsbibliothek, Katharina Wohlfahrt.
Ironische Bilder macht er sehr gerne. Teilweise verärgert er dann auch den Politiker mit seinen Bildern von ihnen, weil sie natürlich nicht so abgebildet wurden, wie sie sich selbst sahen. Faltenfrei und von der besten Seite her. Ein Beispiel ist zum Beispiel hier. Das ist Helmut Kohl im Legoland während einer Wahlkampfreise. Das Verhältnis mit Helmut Kohl war eh nicht das Beste, anders als mit Helmut Schmidt, weil Volker Hinz Helmut Kohl sehr gerne in solchen Momenten ablichtete, wo eben Helmut Kohl nicht von seiner besten Seite aus zu sehen war. Also hier der Riese Kohl im Legoland, wie er alles überragt. Oder hier der große Banner. Die Person wissen wir tatsächlich nicht, aber es ist vermutlich ein SPD-Abgeordneter. Und zwar ist es entstanden während des Wahlkampfs 1983. Als es sehr stark um diesen NATO-Doppelbeschluss ging und das Für und Wider, sehr große Debatten im Bundestag auch und zwischen den einzelnen Parteien. Und Heiner Geißler von der CDU hat diesen Ausspruch geprägt damals. Er hat alle als unanständige Deutsche bezeichnet, die SPD wählen und damit sich gegen diesen NATO-Doppelbeschluss stellen. Und daraufhin haben sich alle, die eben gegen diesen NATO-Doppelbeschluss waren, das waren nicht nur die SPD, sondern auch viele Friedensbewegte, die zu der Zeit ja auch aufgekommen ist, oder auch viele Grüne, die zu der Zeit ja auch schon relativ groß waren, haben sich diesen Button ans Revier geheftet, um sich praktisch so zu outen, als unanständiger Deutscher im Ausspruch von Heiner Geißler. Und das ist zum Beispiel eben auch wieder ein Foto, Politik mit einer gewissen Ironie und ein Foto, das in sich geschlossen eine Geschichte erzählt. Also diese beiden Dinge waren Volker Hinz sehr wichtig. Deswegen, ich kann auch sagen, es war auch eine sehr große Freude, diese Fotos auszuwählen. Vieles erschließt sich auch nicht immer auf den ersten Blick, wie dieses Foto. Aber wenn man sich dann ein bisschen den Hintergrund und den Kontext weiß, macht es Spaß, kann ich Ihnen sagen. Und das war eben auch ein Ziel dieser Ausstellung, Politiker nicht bierernst, sage ich einmal, zu zeigen, sondern durchaus auch, ja, als Menschen wie du und ich, die Mimik haben, die sie nicht immer kontrollieren können zum Beispiel.
Ja, und hier an den Plakaten sieht man eben auch ganz deutlich, das sind dieselben Sprüche, die man heute auch noch liest. Die Reichen müssen zur Kasse, nur ein bisschen anders formuliert. Oder auch hier Erzieher gegen Sparmaßnahmen. Wir haben also die gleichen Probleme. Mit anderen Worten, es hat sich in 50 Jahren nichts geändert. Eigentlich ziemlich traurig.
Das stimmt, ja. Das war während einer 1. Mai-Kundgebung in Hamburg 1975. Ja. Also ja, wie Sie sagen, 50 Jahre her, es hat sich nicht geändert.
Im dritten Teil unserer politischen Rundschau durch aktuelle Ausstellungen in München blicken wir dann am 8. Januar hier im LoRa-Magazin ins Franz-Marc-Museum Kochel und besuchen die Eres-Stiftung.
Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte, solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt. Albert Einstein.
LoRa München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Zum Schluss des heutigen LoRa-Magazins hier auf der 92.4 haben wir wieder mal einen Verbrauchertipp für Sie. Lecker Kürbis. Das Saisongemüse bietet tatsächlich viele Vorteile. Es ist lange haltbar, günstig und gesund. Aber wie wird man diesem recht sperrigen Gemüse in der Küche auch Frau oder Herr? An das Innere zu kommen, kann bei Kürbissen mit harter Schale nämlich so schwer sein wie bei einer Kokosnuss. Das Messer lässt sich einfach nicht ansetzen. Da hilft dann folgender Trick. Lassen Sie den Kürbis einfach fallen, natürlich auf eine möglichst saubere, harte Fläche. Die Fallhöhe von 1 Meter sollte ausreichen, damit die Schale beim Aufprall Risse bekommt. Dort können Sie dann mit einem großen, scharfen Messer ansetzen und versuchen, ein Stück vom Kürbis herauszuschneiden oder herauszubrechen. Einfacher zu handhaben ist da der leuchtend orangene Hokkaido, dessen dünne, zarte Schale man ja auch mitessen kann. Zuerst waschen Sie den Hokkaido-Kürbis mit einer Gemüsebürste unter fließendem Wasser, empfiehlt das Bundeszentrum für Ernährung BZFE, und dann legen Sie ihn auf ein Schneidbrett und schneiden das obere und untere Ende mit einem langen Messer ab. So bekommen Sie dann eine Auflagefläche für die weitere Zerkleinerung des Gemüses. Anschließend den Kürbis längs halbieren sowie Kerne und Fasern mit einem Esslöffel ausschaben. Nun schneiden Sie die beiden Hälften in schmale Spalten. Sie können diese mit Salz und Pfeffer gewürzt auf ein gefettetes Backblech legen und im Backofen bei ca. 170 Grad Celsius backen. Nach 15 bis 20 Minuten ist das Ofengemüse fertig. Soll ein gedünsteter Kürbis als Gemüsebeilage dienen, schneiden Sie die Spalten stattdessen in mundgerechte Stücke. Dann in einem Topf mit etwas Speiseöl und/oder Wasser dünsten, bis der Kürbis zart, aber noch bissfest ist. Auch für Kürbis als Rohkostsalat hält das BZFG eine Empfehlung bereit. Man schneidet die Spalten in schmale Streifen und weiter in feine Würfel, sozusagen eine Kürbis-Brunoise. Alternativ können Sie die Kürbisspalten auch auf einer Reibe oder mit der Küchenmaschine raspeln. Zusammen mit geraspelten Möhren und Äpfeln sowie einem Dressing aus frisch gepresstem Orangensaft, Raps oder Olivenöl, gehackten Haselnüssen, Salz, Pfeffer und etwas Zucker ergibt das einen erfrischenden Herbstsalat. Übrigens, wer einen Kürbis nicht auf einmal verarbeiten möchte, kann größere Stücke luftdicht verpackt 2 Tage im Gemüsefach des Kühlschranks lagern oder den Kürbis in mundgerechte Stücke schneiden und einfrieren. So lässt er sich später prima portionieren und zubereiten. Weitere Tipps und Infos, sogar mit Videos zur Verarbeitung von Gemüse, finden Sie auf der Website des Bundeszentrums für Ernährung bzfe.de. Ja, und zum Ende des heutigen LoRa-Magazins darf ich Ihnen noch die glücklichen Gewinner von gleich 2 unserer Bildsuche-Gewinnspiele verkünden. Die gesuchten Eisstockbahnen waren natürlich auf der Alten Utting bzw. bei der Minna Thiel. Die Alte Utting haben 10 Teilnehmer erkannt, 5 auf Instagram und 5 auf unserer Website. Der Münzwurf ergab, der Gewinner kommt von der Website, und das ist der Thomas Krack. Herzlichen Glückwunsch. Sie erhalten einen Gutschein über 1 Stunde Eisstockschießen auf der Alten Utting. Und selbiges bei Minna Thiel erhält, ausgelost von Instagram, die Sophia Holzfrau. Die GewinnerInnen werden von uns nochmal informiert und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Redaktionell verantwortlich für die vergangene Stunde war Thilo Ruf, der Sie auch durch die Sendung begleitet hat. Mitgearbeitet haben heute Corbinian Franken und Claudia Hubner und die Technik verantwortet Felix Jakowitz. Wir freuen uns natürlich über Ihre Meinung. Schreiben Sie uns doch am besten per E-Mail an kritik@lora924.de, und falls Sie noch nicht sind, dann werden Sie bitte Mitglied im LoRa-Förderverein. Infos dazu unter lora924.de. Jetzt geht's gleich weiter mit den Verdi-Frauen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, Ciao und Servus.
Programmhinweise.
Das Filmgespräch. Immer am ersten Donnerstag im Monat von 17 bis 18 Uhr sowie in der Wiederholung freitags um 2 Uhr früh und um 9 Uhr morgens. Wir besprechen aktuelle Filme hier auf Radio LoRa.
Schallplatten unter den Weihnachtsbaum. Aufhorchen, neue Schallplatten. Hier werden interessante neue Langspielplatten, egal ob stürmisch oder sanft, laut oder leise vorgestellt. Keine Rücksicht auf Genres und Stile, alles sei erlaubt. Hauptsache spannend. Relevantes Futter für den Plattenteller. Radio Lora 92.4. Dienstag, 17.12.16 Uhr.